Tick-Tack, Darlings. Wir können nicht ewig in der Vergangenheit verweilen. Aber das ist genau das, was ich tue, indem ich euch meine Geschichten erzähle, nicht wahr?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Buchim-Podcasts mit Lara und
Eddie.
Wie geht's dir denn heute?
Mir geht es immer noch gut. Dankeschön.
Ist es immer noch Sonntag?
Es ist immer noch Sonntag.
Ich bin immer noch verkatert.
Sie ist immer noch verkatert seit drei Folgen.
Das ist ein langer Kater.
Ja.
Man könnte fast sagen, es ist eine Maine Coon.
Oh Gott. Ja, jetzt okay. Wird's richtig schlecht.
Ja.
Das heißt, wir gehen jetzt über zum Buch. Wir besprechen heute das Buch Der Stalker von Marley Alexis Owen, auch bekannt als Melanie Amelie Opalka. Wir kennen die Melanie schon von, jetzt habe ich gleich den Namen vergessen, Mutausbruch, genau. Wir werden auch am Ende dieser Folge wieder ein Interview mit ihr machen.
Yes.
Von dem her, wir erklären euch wie immer, worum es in dem Buch geht. Dann machen wir die Lesejury und dann switchen wir direkt rüber zur Melanie.
Jo.
So, ich beginne gleich mal. Jo. Und zwar, Sarah Conrad, wir dürfen ja jetzt deutsche Namen verwenden, weil es ein über Deutsche geht.
Brav.
Also, die Sarah Conrad liebt es, eine Scharfschützin zu sein. Zusammen mit ihren Freunden hat sie ein tolles Leben. Eines Abends, als ihre Freunde zu viel getrunken haben, fährt sie nach Hause. Leider kommt es zu einem Unfall. Eine Frau ist schwer verletzt, ihr Kind auf dem Rücksitz ist tot. Sie hat schon viele Menschen umgebracht, doch dieser Tod geht ihr mehr als nah. Wir machen einen Sprung zu einer anderen Handlungslinie. Martin wartet auf die Frau, die von ihm schwanger wurde. Dummerweise ist sie verheiratet und ihr Mann ist ein arroganter Arsch. Er verbietet ihm, das Kind jemals wiederzusehen. Wieder springen wir zu Sarah.
Okay.
Sarah spürt die Nachwirkungen des Unfalls. Sie kann sich nicht mehr auf ihre Arbeit konzentrieren. Sie möchte deswegen eine Auszeit nehmen und fliegt nach Paris. In Paris lernt sie einen Typen kennen, mit dem sie sich sehr gut versteht. Sie verbringen die Nacht zusammen. Sarah möchte aber nicht mehr. Also es soll keine Beziehung werden.
Jo.
Dann switchen wir wieder zu Martin. Martin hat seinen Meister gefunden, auch wenn er keine Ahnung hat, um was es dabei gehen soll. Er erhält seltsame Nachrichten, indem ein Typ ihm irgendwelche Anweisungen schreibt und drunter schreibt, dein Meister. Sein Meister will ihn zu einem mordenden Menschen machen.
Okay.
Aber vorher will er den Mann seiner Freundin töten. Also, ja, er soll den Mann seiner schwangeren Freundin töten. Weil der Mann ihm ja verboten hat, dass er sein Kind sehen darf.
Ja, aber wie kommt er dann auf diese Nachrichten?
Eben, das kommt ja später noch. Wir sollen jetzt nicht vorweg. Auch wieder jetzt zurück zu Sarah. Wir schwanken immer zwischen Sarah und Martin, muss ich dazu noch mal ganz kurz betonen, falls man es noch nicht mitbekommen hat. Sarah ist jetzt völlig geschockt, sie ist nämlich von diesem One-Night-Stand schwanger geworden und sie weiß nicht recht, was sie tun soll, weiß aber auch, dass sie das Kind nicht, verlieren will. Anders kann ich nicht sagen.
Ist sie die Freundin von Martin?
Nein.
Okay.
Das läuft parallel, wie gesagt.
Ja, eben.
Aber sie ist nicht die Freundin von Martin.
Okay.
Martin bekommt weiter ominöse Nachrichten. Keine ist von seiner Freundin. Er ist schüchtern und traut sich wirklich nichts allein zu. Sein Meister will ihn nun lehren, auch mal wütend zu werden und seinem inneren Böse den Lauf zu lassen.
Wie so ein langsamer Furz.
Ja, genau. Der Mann von Martins Freundin hat mehrere Liebschaften nebenbei am Laufen. Eines Tages findet er eine Spritze in seinem Reifen. Eine Spritze in seinem Reifen, nachdem er fast einen Unfall gehabt hätte. Ein Mann tritt hinzu, doch statt zu helfen, schlägt dieser ihn bewusstlos. Also der Meister hat jetzt selber eingegriffen und den Mann da bewusstlos geschlagen. weil das der Martin nicht gemacht hat.
Ja,
gut. Auch nach ihrer Auszeit leidet Sarah noch an PTBS, posttraumatische Belastungsstörung, für die es nicht wissen. Sie hat keine Wahl, als wieder zu gehen. Sie wollte wieder das Militär anfangen, doch es geht nicht mit ihrer PTBS. Sie wird nach Hamburg versetzt und somit auch zu ihrem Baby-Daddy. Anders kann ich es nicht sagen. Aber sie hat jetzt halt das Kind und er möchte sich auch um das Kind kümmern. Der Stalker bzw. der Meister wird ungeduldig mit seinem Schüler. Finja, die Freundin, will wieder Kontakt zu Martin haben. Und die Polizei stattet ihm einen Besuch ab, weil sie vermuten, Martin hätte diesen Mann von ihr umgebracht.
Mhm.
Also wir haben Martin und Finja. Die zwei sind zusammen, die haben ein Baby. Der Mann von ihr wurde umgebracht.
Mhm.
Und wir haben Sarah und den anderen da, ich habe den Namen vergessen, Lukas. Die zwei haben eine Affäre und die haben jetzt halt das Baby, also die sind jetzt auch schwanger. Sarah trifft sich nun mit Lukas und erzählt ihm von dem Baby. Er braucht einen Moment, um die Nachricht zu verdauen, ist aber positiver als zunächst vermutet. Nach einiger Zeit scheint er sich auch für das, auf das Kind zu freuen. Allerdings lässt er Sarah die Entscheidung, ob sie es jetzt behalten möchte oder nicht. Finja will wissen, ob Martin etwas mit dem Tod ihres Mannes zu tun hat. Martin streitet all die Beschuldigungen ab, jedoch kommen nun seltsame Nachrichten in den Sinn, die er bekommen hat von seinem Meister, es sei erledigt. Er erzählt Finja davon und kann es selbst kaum glauben, dass da jemand, den er null kennt und von dem er einfach seltsame Nachrichten bekommen hat, da diesen Typ getötet haben soll. Es kommt zu einem Telefonat. Nach diesem Telefonat ist Martin wie betäubt. Soll er tun, was dieser Verrückte ihm erzählt? Und was passiert, wenn er es nicht tut? Also er wird wie unter Druck gesetzt, weil dieser Meister möchte halt unbedingt, dass Martin sich wehrt. Sarah hingegen geht jetzt zum ersten Mal zum Frauenarzt, um zu gucken, ob es dem Baby gut geht, und stolpert dabei über Finja. Die beiden kommen ins Gespräch und sie erzählen sich bei dem Kaffee ihre Geschichten. Sarah wird bei Finjas Geschichte stutzig, als sie ihn von den Nachrichten erzählt, die Martin von diesem anonymen Anrufer da bekommen hat. Der Meister befiehlt Martin nun schon lang, ein Bike zu zerstören, was ihn immer wieder im Gang gestört habe. Als dieser es dann eines Tages tatsächlich zerstört auffindet, weiß er, dass der Stalker gefährlich nah ist. Sofort fährt er zu Finja. Der Stalker folgt ihm und weiß nun auch, wer genau Finja ist. Er hat von dem Baby gewusst, er hat von ihr gewusst, aber er hat jetzt nicht gewusst, wo sie wohnt, wer sie ist, etc. Und jetzt weiß er es und hat ein Druckmittel gegen Martin. Sarah entscheidet sich nun endgültig, das Kind zu behalten, auch wenn es eine riesige Umstellung in ihrem Leben wird. Lukas könnte glücklicher nicht sein, weil er freut sich jetzt auf dieses Kind. Der Terror wird bei Martin im Haus immer schlimmer. Eine Nachbarin verdächtigt ihn, das Fahrrad zerstört zu haben. Martin bekommt daraufhin eine Nachricht, dass er der Alten zeigen soll, wer der Mann im Haus sei.
Mhm.
Ja. Am nächsten Tag liegt bei seiner Nachbarin eine tote Ratte in der Küche. Martin spricht dann mit der Polizei und erzählt seine Geschichte. Diese glauben ihm dann natürlich nicht, da auch diese ganzen Nachrichten auf einmal gelöscht sind. Sarah lernt nun auch Martin eines Abends kennen. Dieser erzählt auch ihr von diesem seltsamen Stalker und sie wird misstrauisch. Martin traut sich, seinem Stalker die Stirn zu bieten und dieser wird daraufhin sehr, sehr wütend. Er will nun ganz, ganz andere Seiten aufziehen. Sarah kämpft mit ihrem PTBS. Lukas versucht ihr dabei zu helfen, als Martin sie auf einmal anruft. Finja habe sich lange nicht mehr gemeldet und er hat wegen des Stalkers ein sehr, sehr schlechtes Gefühl, weil er ihn ja vorher wütend gemacht habe. Er versucht es bei der Polizei, doch diese sagen, er müsse abwarten, bis diese 48 Stunden vorbei sind. Als Finja nicht zu ihrer Verabredung kommt, wird auch Sarah sehr, sehr misstrauisch. Vor ihrer Wohnung findet sie Martin. Dieser telefoniert hektisch und fährt dann davon. Sie folgt ihm in ein altes Fabrikgelände. Sie merkt, dass er Anweisungen bekommen muss, weil er nicht direkt fährt, sondern immer wieder umbiegt und abbiegt und das und dies und jenes. Sarah hört den Stalker. Dieser macht Martin nun klar, dass er der Meister ist und von seinem Schüler völlig enttäuscht ist. Sarah will Verstärkung holen, verrät sich aber irgendwie durch dieses Klingelgeräusch, sodass der Stalker sie bemerkt. Gefesselt muss sie nun mit ansehen, wie der Stalker sich mit Martin immer mehr in Rage redet und im Prinzip beweisen will, dass er der Mann ist und dass er weiß, worum es geht. Er ist der Meister und jeder muss dem Meister gehorchen. Sie merkt durch dieses Gespräch, dass psychisch bei ihm irgendwas gar nicht stimmt. Martin wird nun befohlen, dass er Sarah verletzen soll. Diese nutzt eine kurze Ablenkung und befreit sich. Der Stalker stürmt wütend auf sie zu und es entsteht ein knapper Kampf. Fast ist Sarah geschlagen, als Martin den Stalker mit einem Stuhl niederschlägt. Nach einem erneuten Angriff tötet Sarah ihn. Sie sind nun in Sicherheit. Finja bekommt ihre Wehen. Sarah soll abhauen, da ihr sonst als Soldatin, die einen Zivilisten niedergeschlagen hat, sehr, sehr schlimme Strafen drohen. Am Gerichtsprozess wegen des Autounfalls, in dem Sarah schuldig gesprochen wurde, ist sie erleichtert, weil sie denkt, sie muss diese Schuldigkeit eingestehen. Sie hat auch ein Kind getötet und eine Mutter sehr schwer verletzt, was ihr in ihrer Situation halt auch, ja, noch mal mehr leid tut, weil sie ja jetzt selber eine Mutter ist, die bald ein Kind erwartet. Sie darf aber trotzdem auf freien Fuß. Sie hat, glaube ich, so eine Bewährungsstrafe, weil sie noch Soldatin war und das, ja. Sie lebt nun erstmal mit dem Lukas glücklich, lernt die Freunde von ihm kennen und weiß, dass nun ein sehr, sehr neues Leben vor ihr liegt. Am Ende des Buches wird dann noch, ja, so ein bisschen angedeutet, in was es im nächsten Buch gehen könnte. Das wäre jetzt aber ganz kurz zusammengefasst das erste Buch. Von der ganzen, es ist natürlich jetzt sehr, sehr runtergebrochen. Mhm. Es ist viel, viel spannender, sage ich jetzt mal, und viel, viel klarer, wenn man das Buch durchliest.
Ja.
Ja. Bevor wir zum Interview mit der Melanie weitergehen, würde ich sagen, wir kümmern uns um die Lesejury.
Ja. Also, nun zur Lesejury.
Ja.
Wir müssen vielleicht noch sagen, eben, normalerweise machen wir ja jetzt die Fragen.
Ja.
Aber da wir ja das Interview noch mit der Melanie haben, wird die Folge sehr lang wahrscheinlich wieder.
Ja.
Und deswegen lassen wir die Fragen weg.
Ja. Und also switchen. Die stellen wir dann beziehungsweise beim Interview.
Ja, genau.
Genau.
So. Genau. Also zum Cover.
Ja. Die Melanie hat uns ja gefragt, ob wir das für sie machen. Ich habe mir daraufhin das Buch bestellt und ich muss sagen, das Cover gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist so, man merkt, es ist so ein Spionage-Roman ein bisschen, dass es eine Auftakt ist. Man merkt, dass es eine weibliche Hauptrolle gibt, weil dieses Sarah Conrad Thriller draufsteht. Also es gibt sicher mehrere. Der zweite ist jetzt auch, glaube ich, gerade raus. Ja, also das Buch an sich hat mir gefallen. Ich muss aber sagen, wenn ich es jetzt so im Regal gesehen hätte, ich weiß nicht, ob ich es mir gegriffen hätte, weil ich finde, es sieht aus wie fast jeder Thriller.
Mhm.
Genau. Also von dem her eine 3, 3,5.
Mhm.
Ja.
Ja.
Jo.
Da stimme ich dir mit ein.
Ja.
Erzählstil.
Das Buch war sehr, sehr gut erzählt. Dieses halt nicht dieses typische Stalker in dem Sinn, dass es halt einer ist, der da übelst verliebt in jemanden ist, sondern eher, dass der dieses Machtgehabe hat, war spannend zu lesen.
Ja, ist ganz etwas anders als
ist ganz als etwas Angst. Anderes. Und von dem her, wie sie es erzählt hat, die Melanie war, also beziehungsweise wie sie es geschrieben hat, fand ich sehr gut. Also es war spannend. Ich habe das in Fuerteventura gelesen.
Ja.
Und habe das auch ziemlich schnell durchgehabt, nach 3-4 Tagen.
Dann die Handlung.
Also die Handlung fand ich sehr spannend. Eben, es war mal ein anderer Stalker-Fall. Normalerweise ist es ja immer Mann und Frau oder Frau und Mann und Pool. Genau. Das war jetzt mal so eine ganz andere Linie. Ich fand diese Handlung ein bisschen abgehackt.
Mhm.
Also dieser ständige Wechsel zwischen Martin, Sarah, Martin, Sarah, Martin, Sarah, fand ich etwas schwierig zwischendurch, weil ich dann gar nicht mehr gecheckt habe, um wen es ging.
Mhm.
Aber sonst fand ich es sehr gut. Ich hätte jetzt eine 4 gegeben.
Und die Charaktere?
Dadurch, dass ich weiß, dass es eine Reihe ist mit der Sarah Conrad am Anfang, also ne, du hast jetzt halt die Haupthandlung und du hast diese Sarah Conrad mit ihren Problemen, dass die eben Scharfschützin war, dass die jetzt da ihr eigenes Leben finden muss. Ich fand jetzt, bis jetzt habe ich noch keine Verbindung zu der Sarah aufgebaut, weil es einfach noch gar nicht genug Zeit hatte, dass irgendwie mal was, ja, dass du eine Verbindung aufbauen konntest. Aber sonst fand ich jetzt eigentlich die Geschichte und die Story sehr interessant. Ich fand die Charaktere nicht schlecht, also es war, überall gab's Spannung und es wurde auch ein bisschen was über die Hintergründe der einzelnen Charaktere erzählt. Ja. Also es war okay. Ich sage auch hier wieder eine 3,5. Dann switchen wir mal zur Melanie. Vielleicht gibt sie uns noch ein paar Einblicke, vielleicht auch ins nächste Buch. Wir werden sehen.
Jo.
Dann tschüssi.
Du.
Hallo ihr Lieben, wir sind zurück mit der Amelie. Man kennt sie schon von einem früheren Podcast. Du darfst mal gerne Hallo sagen.
Ja, bei uns sagt man Moin. Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder da sein darf. Ich danke euch.
Wir würden direkt mit dem Interview starten. Wir haben wie letztes Mal schon alles vorher besprochen über dein Buch. Hier ist mir ein ganz gravierender Fehler unterlaufen. Ich glaube, das muss ich schnell klarstellen. Ich habe aus Versehen in der Podcast-Folge gesagt, dass Amelie Krimi-Autorin ist. Es ist ein Thriller.
Nochmal
ganz kurz zum Klarstellen. Aber ich denke mal, wir starten direkt mit den Fragen, weil eine der Fragen wird dann auch sein, was ist der Unterschied zwischen Krimis und Thriller? Aber die Lara stellt heute die Fragen und fängt doch mal an.
So, die erste obligatorische Frage wäre, wie geht es dir denn heute?
Oh, heute darfst du mich das nicht fragen, du. Heute ist so ein Grütztag irgendwie.
So ein Grütztag. Die Lara kam auch voran, hat sich aufs Sofa geschmissen. Ich habe gedacht, die schläft mir gleich ein.
Das habe ich selbst gedacht.
Ja, eigentlich so gesundheitlich alles fein, aber mein Sohn hat irgendwie so ein bisschen Ärger in der Schule und also ne, bei Kindern, tut mir leid, aber ich habe ja nicht viel gemein mit meiner Protagonistin, ne? Aber so, wenn es um meine Kinder geht, ne, dann werde ich auch immer ganz schnell zu der, die dann sagt, okay, wo ist die Pumpgun? Warte, ganz kurz.
Ja, verstehe ich. Aber es kam, also ich hoffe, sonst im Allgemeinen geht's gut. Oh nein.
Ansonsten geht's ja.
Schick deinem Sohn ganz viele positive Vibes von uns.
Genau.
So, dann starten wir gleich ins Buch. Als erstes, wie Ellie schon gesagt hat, was ist denn der Unterschied zwischen Krimis und Thrillern?
Also, das ist jetzt so ein bisschen eine Frage, das definiert jeder so ein bisschen anders. Aber für mich ist der grundlegende Unterschied, dass ich keinen Kriminalfall in dem Sinne habe, den irgendjemand rechtstauglich löst. Das heißt, ich habe keinen klassischen Ermittler, keine klassische Ermittlerin, die irgendwie die Rolle übernimmt, einen Fall, einen Mord, einen Raub oder ähnliches aufzudecken und die Schuldigen der Gerichtsbarkeit zuzuführen, wie auch immer die aussehen mag. Sondern für mich ist Spannungsliteratur in dem Fall Thriller, so wie ich sie schreibe. Ja, ich habe mir da eine Protagonistin geschaffen, die hat halt etwas mehr Handlungsspielraum. Ja. Die klärt Dinge halt etwas nachhaltiger und da fragt auch nicht unbedingt jemand nach.
Ja.
Von daher habe ich mir sozusagen den Teil der Spannungsliteratur ausgesucht, den ich etwas weniger rechtfertigen muss, würde ich mal sagen.
Das hast du geschickt eingefädelt, liebe Amelie. Geschickt.
War auch für uns dementsprechend einfacher, weil mir direkt bei deiner Antwort der Sherlock-Holmes-Fall in den Sinn kam.
Ja.
Und wie wir uns da am Bein ausgerissen haben, das zusammenzufassen, ohne dass du etwas Wichtiges vergisst.
Ja, weil bei Sherlock Holmes ist ja jedes Detail wichtig.
Absolut, absolut.
Ja. Und wir haben es, glaube ich, wirklich geschafft, dein Buch in einer halben Stunde zusammenzufassen. Weil du du hast ja viel personelle Angelegenheiten, die waren jetzt nicht so wichtig für den Podcast, das hast du mal so erwähnt, eben mit dem Kind und mit dem Freund und alles.
Ja, fürs Lesen war das sehr spannend.
Aber für
die Zusammenfassung.
Genau, aber deswegen war das auch so eine halbe Stunde sehr angenehm.
Du bist ja eine sehr variable Autorin. Du schreibst von den Heartbreak, Liebesroman, jetzt hast du den Thriller. geschrieben, wie bist du denn in das Thriller-Genre gerutscht oder was fasziniert dich vielleicht auch an dem Genre im Vergleich zu vielleicht deinem Buch Mutausbruch?
Ja, also das hat ganz viel mit persönlicher Entwicklung zu tun und das ist relativ spannend, weil du an meiner eigenen Biografie das sehen und ablesen kannst, was ich halt auch in den Büchern schreibe. Du hast es eben schon angesprochen, ich komme aus der Frauenroman-Ecke, wobei es keine klassischen Liebesromane sind, die ich schreibe, sondern es sind Frauenentwicklungsromane. Mhm. Das heißt, da ist auch irgendwie ein bisschen Happy End am Ende und ein Herzchen dabei. Aber grundsätzlich geht es darum, dass da die Ladies mal richtig erstmal ans Eingemachte müssen. Und du hast eben Mutausbruch genannt. Ich meine, Welt trete ich nun wirklich ganz schön vor den Kopf, bevor die sich da berappelt. Und mit meiner Sarah, mit der Protagonistin jetzt aus den Thrillern, habe ich mir halt auch eine Frau geschaffen, die einerseits total knackig, total tough, total straight ist, aber, und ich habe es eben auch schon angedeutet, mit ihrer Familiensituation, ja, da hat sie jetzt halt auch einen Pfund, was sie da mit sich rumschleppt. Ne? Das war jetzt nicht ganz ihre Wahl und war auch nicht ganz ihre Idee und trotzdem arrangiert sie sich damit und ich finde es unglaublich spannend, solchen Charakteren zuzugucken bei ihrer Entwicklung und es spiegelt, wie gesagt, auch meine eigene. Und um deine Frage zu beantworten, wieso jetzt unbedingt Thriller? Ich habe, seit ich Teenie bin, eigentlich nicht viel was anderes gelesen als Thriller. Ja. Ich habe angefangen damals mit Mary Higgins Clark, bin ich ein großer Fan von, habe alles gelesen, was die Frau jemals geschrieben hat in ihrem Leben. Und ich finde sie als Persönlichkeit auch unglaublich beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ihr der Biografie ein bisschen kennt. 4 Kinder alleine großgezogen, ne? Morgens um 5 aufgestanden, schon mal geschrieben, mit über 40 überhaupt ihr erstes Buch vernünftig publiziert bekommen und so weiter. Also eine unglaublich inspirierende Person, wenn AutorInnen mal ein Vorbild brauchen. Mhm. Und bin dann von da weitergewandert. Mittlerweile lese ich halt so Sachen wie Mark Dawson mit seiner Milton-Reihe, mit seiner John-Milton-Reihe oder auch den Lee Child mit seiner Jack Reacher-Reihe. Und da merkt ihr schon, ah, interessant, das sind auch alles so Selbsträcher und so Selbstmacher. Ja, genau, ja. Entsprechen mir sehr und liebe ich sehr. Und wie gesagt, ich komme aus der Frauenroman-Ecke. Das war ja auch schon mein 2., 3., 4. Gehversuch, wenn ich es richtig nachzähle. Ja. Nachdem ich irgendwann mal Gedichte geschrieben habe, irgendwann mal Ratgeber geschrieben habe, irgendwann mal einen Familienroman geschrieben habe, so einen Teil 1, 2 und 3, dann irgendwann eben diese Frauenentwicklungsschiene für mich entdeckt habe, die sehr autobiografisch inspiriert ist, muss man ehrlich sagen. Ne? Jedes dieser Bücher hat so ein Kernelement, wo ich sagen kann, aha, ich weiß genau, woran ich gedacht habe, als ich das den Plot entworfen habe. Sind keine autobiografischen Bücher, aber sie haben alle einen kleinen Kern von Amelie. Und das ist eine coole Sache und da schreibe ich auch immer noch weiter dran. Das Schöne ist, dass ich mittlerweile immer weiter in die Freiheit komme, also in die fiktionale Freiheit, wenn ich diese Bücher schreibe. Aber ich habe mich halt immer nicht getraut an das Thriller-Genre, weil das Thriller-Genre für mich so, oh, mein persönlicher Olymp, mein Gottgleiches, ne? Diese ganzen Männer und Frauen, die das können und ja. Großartig und worüber soll ich schreiben? Ich bin nicht bei der Bundeswehr, bin nicht bei der Polizei, Rechtsmedizin kann ich auch nicht, Spionin war ich noch nie, CIA wollte mich nicht haben, keine Ahnung. Also, weiß auch nicht. Also ich habe irgendwie immer gedacht, so, du hast überhaupt nichts zu erzählen, Recht hast du auch nicht studiert, du kannst nichts. Worüber soll ich reden?
Ja.
So. Und das war so mein Handicap im Grunde genommen, dass ich immer gedacht habe von wegen, nee, du hast nichts, du weißt nichts, du bist nichts, du kannst nichts, kannst nicht drüber schreiben. Kannst alles Mögliche schreiben, aber früher reicht nicht. So. Und dann irgendwann letztes Jahr, so halt mit Roman, keine Ahnung, 6 oder was, den ich rausgebracht hatte, war es dann tatsächlich so weit, dass ich über ein Zitat stolperte von Maxim Gorki. Nee, ist schon 2 Jahre her. Und Maxim Gorki sagte, ich muss nicht in der Pfanne gelegen haben, um über einen Schnitzel schreiben zu können. Ich werde nicht müde, dieses Zitat zu zitieren, das weil ich es wirklich heiß und innig liebe. Und ich in dem Moment, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich nur gedacht so, alter Falter, der meint mich. Mhm. Und habe ich gedacht, er hat so recht. Natürlich, ich kann doch alles recherchieren. Ja. Mein Gott, heutzutage im Zeitalter von Internet, ich kann doch alles recherchieren. Ja. Ich kann mit den Leuten sprechen, ich kann dumme Fragen stellen, quatschen kann ich sowieso. Gibt ja keinen, der mir keine Antwort geben würde. Naja, gut, also sie haben es versucht, aber sie konnten. Ich habe dann also wirklich angefangen, total hartnäckig die Polizei anzuschreiben, die Bundeswehr anzuschreiben, Rechtsmediziner, Rechtsanwälte, wen ich nicht alles angeschrieben habe, Rettungssanitäter, Rettungsassistenten. Ich habe mit so vielen Menschen korrespondiert, telefoniert und Gespräche geführt und so viel Recherche gemacht, bis ich mein erstes Buch, den Plot, wirklich so mehr oder weniger wasserdicht hatte.
Ja.
Also jede Popelfrage hatte ich beantwortet, in seitenweisen Notizen zu Hause und saß hier immer noch und habe das Ding nicht geschrieben. Da war ich aber schon so ein halbes Jahr wirklich so voll Full Throttle drinne und hatte eigentlich so, ne, wie gesagt, es war eigentlich schon so fertig. Und ich dachte nur so, okay, das ist jetzt ein klitzekleines bisschen peinlich. Diese ganzen Menschen, die sich jetzt die Zeit genommen haben, die dir so viel Informationen zur Verfügung gestellt haben, die so viel Input geliefert haben für das Buch. Ja. Wenn ich diese verflixte Dankesseite nicht irgendwann ans Ende eines Buches heften kann, dann wäre ich meines Lebens nicht mehr froh. So, und das war so mein Punkt, wo ich dann wirklich gesagt habe, jetzt setzt du dich hin und schreibst das Buch. Aber als erstes habe ich einen Post gemacht und gesagt, Leute, übrigens, in 6 Monaten kommt mein erster Thriller.
Oh.
So, und dann habe ich mich selbst erhängt sozusagen, weil dann muss ich das Buch halt schreiben. So. Und dann habe ich das Buch geschrieben. Und seitdem rockt das, weil Sarah einfach jemand ist, ne, die habe ich ja aus gutem Grund so gewählt, wie ich sie gewählt habe. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie die Tagesschau-App aufmache oder versehentlich mal im Fernseher irgendwas läuft oder was, denke ich mir so, ah, da bist du sie, da, genau da. Und dann habe ich wieder für meine Tabelle, habe ich wieder einen Fall. Ja. Die kommt gar nicht hinterher, hör bloß auf.
Sehr gut. Na, ich habe eben, ich habe ja dein Buch gelesen. Und ich fand das cool, dass die Sarah, die ist eine Powerfrau, die hat aber auch Schwächen. Das ist ja das, was wir, glaube ich, letztes Mal schon diskutiert haben. In Romanen, so Fantasy-Romanen, sind die Frauen, diese Powerfrauen ja überkrass. Die haben ja keine Schwächen, außer einen Mann. Und das hat die Sarah, also ist so. Und das fand ich jetzt bei deiner Figur so cool, weil die ja mit sich selber auch so zu kämpfen hatte. Die ganze Vorgeschichte, die die hatte, etc., etc. Wie verletzlich sie doch war. Deswegen kommt es wahrscheinlich auch deine Romane so toll an, weil die Frauen sich da auch reinversetzen können, ne? Das ist halt das.
Dankeschön.
Ja, gerne.
Ja, also ein wunderschönes Feedback, ich danke. Natürlich mein Wunsch sozusagen, einfach menschliche Charaktere zu schaffen. Und genau wie du sagst, wir haben alle irgendwie Seiten, wo wir unglaublich tough sind. Und ich habe gerade hier so einen schönen Post gelesen, der Text ging irgendwie so, jede starke Frau oder jeder starke Charakter ist erstmal durch einen Haufen Scheiße gegangen, Entschuldigung, den Ausdruck, um so zu werden. Wir sind alle nicht so geboren worden.
Ja, okay.
Und natürlich haben wir alle irgendwie Macken und natürlich haben wir alle irgendwie Schwächen. Und ich finde auch, so dieses, Entschuldigung, aber dieses Abgedroschene, wenn die Kerle dann immer irgendwie saufen müssen, die Ermittler oder ähnliches, dann denkst du, ach komm, ganz ehrlich, der nächste versoffene Kommissar, echt jetzt?
Ja.
Das ist so sehr Klischee mittlerweile schon. Ja, wahrscheinlich gibt's da in der Realität auch eine Menge von, aber ich finde, das ist mir einfach zu viel Klischee. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe oder ob ihr es wisst. Ich habe die letzten 12 Jahre oder davon 10 damit zugebracht, in Firmen zum Thema Vereinbarkeit zu arbeiten, Beruf, Familie, ne, so private Prioritäten, eben nicht nur Kinder, sondern auch, wenn es um die Pflege geht und so. Und habe da wirklich mich an allen Ecken und Enden immer wieder mit beschäftigt und immer wieder festgestellt, wir stehen alle heutzutage unter so viel Druck, wir haben so viel Baustellen, wir haben so viel zu leisten. Und ja, das gelingt an einigen Stellen ganz cool und an anderen Stellen gelingt es mal so gar nicht. Und mir war das einfach wichtig, dass ich einen Charakter schaffe mit der Sarah eben auch, weil die soll die Serie, also beziehungsweise die soll diese Reihe tragen und dafür darf sie sich auch entwickeln und dafür darf das auch mal haken. Und also ich kann ja mal ein bisschen spoilern, ich habe jetzt halt Plot 4, der erscheint ja im Herbst, der vierte Band. Der Plot ist fertig, habe ich mit meinem Lektor durchgequatscht, da sagt er zu mir, alter Falter, du weißt, dass der Hook am Ende so ist, dass du den 5. Band nicht erst im halben Jahr später rausbringen kannst. Ne?
Geil.
Ich sag, oh ja, schönen Dank auch.
Du machst einfach wieder eine Deadline und sagst, hey, in 6 Monaten ist das Ding draußen.
Du musst auf jeden Fall, er sagt, damit kannst du die Leute nicht so lange hängen lassen. Aber ja, das ist halt dann so, wenn sich Charaktere dann weiterentwickeln, dann kommen die halt auch zwischendurch mal in Situationen, wo sie halt wirklich mal dann auch Farbe bekennen müssen.
Mhm.
So.
Warum, hast du mit denen du recherchiert hast, auch schon Feedback bekommen, was sie zu deinem Roman meinen?
Also tatsächlich meine Bundis, sag ich mal liebevoll, die sagen immer schön Danke, wenn ich meine Bücher hingeschickt habe, aber ich bin nicht sicher, ob sie alle schon Zeit hatten, reinzuschauen.
Ich fand das jetzt so, ich habe gerade überlegt, weil ich habe einmal mit einem Polizisten geredet von der Arbeit und der hat gesagt, er will das unbedingt lesen. Ich habe dem das geschickt. Ich habe nie wieder etwas gehört.
Also, okay, ja, nee. Deswegen, also wie gesagt, ich schicke meine auch immer fleißig raus, aber ich kriege da auch von den Fachleuten von den wenigsten Feedback, wobei ich ehrlich sagen darf, der Scharfschütze, den ich jetzt für den Taliban interviewen durfte, was ein mega Gespräch war, also wirklich unglaublich, der hat tatsächlich sich hinterher nochmal gemeldet und meinte auch von Dingen, es wäre ein großes Vergnügen gewesen und er würde gerne auch noch mit mehr Details und Input und einfach Hintergrundstories und so weiter mich unterstützen. Also das war ganz bezaubernd, von daher habe ich so das Gefühl, der hat wohl doch schon mal reingeschaut gehabt ins Buch, denn da ist viel von seinem Material drin aufgetaucht.
Oh, cool.
So, also, ich gehe noch mal kurz aus der Geschichte raus, gell? Also, ich habe noch gar nicht die inhaltlichen Fragen gestellt. Und zwar geht es darum, gibt es einen speziellen Grund, warum du einen anderen Namen verwendest für diese Thriller-Reihe, wie bei deinen anderen Büchern?
Ja. Das ist ganz einfach, das ist pures Marketing, und zwar geht es darum, ich möchte diese Thriller-Reihe, in dem Moment, wo ich die angelegt habe, war halt klar, das wird kein Einzelband, das wird eine Reihe. Mhm. Und in dem Moment, wo ich wusste, das wird eine Reihe, wusste ich auch, die Dinger will ich auf jeden Fall irgendwann in Englisch sehen. Ja. Weil es gibt da, und das sage ich euch jetzt, und damit setze ich mir wieder so eine Art Deadline, es gibt da ein zauberhaftes Café in Kanada. Als ich vor 20 Jahren da in Kanada gearbeitet habe, gab es das Bookshelf, das ist in Golf, jeder, der in der Gegend Ontario mal ist, ne, fahrt mal im Bookshelf vorbei, ein zauberhafter kleiner Indie-Laden mit einem Café drinnen, mit so einem kleinen Programmkino dran, also wirklich so ein rundes Konzept von lasst uns anders mit Kunst umgehen, total cool. Und da kriegst du halt immer schöne Bücher. Und du kriegst sie, weil sie vorne am Eingang in so einem Mörderregal persönlich von den ganzen VerkäuferInnen empfohlen werden. Immer mit den persönlichen Anmerkungen und so weiter. Ich liebe sowas, ja? Ich habe da unglaublich viel Sachen mitgenommen und ich habe den Laden einfach sehr geliebt. Und ich möchte da lesen.
Ja.
Ich möchte im Bookshelf 2025 lesen. Und meine Herausforderung ist, dass ich das natürlich nicht mit einem deutschen Buch kann. Das heißt, ne? So, also schon dreimal weitergedacht. Muss ich zusehen, dass meine Bücher übersetzt werden. Und wenn ich sie übersetzen lasse und in den amerikanischen Markt pumpen will, beziehungsweise in den englischsprachigen, dann kommt Melanie Amelie Opalka?
Ja, okay.
Unglaublich gar nicht cool. So, und dann habe ich gedacht, okay, wenn schon Pseudonym, dann mache ich jemals, was auf Englisch funktioniert, was so ein bisschen gender unspezifisch ist, dann kann auch jeder rauslesen, was er möchte oder sie. Ja. So, ne, wenn die Damen und Herren dann vielleicht lieber was vom Herren lesen möchten, dann können sie sich ja einbilden, dass Marley auch ein Typ ist, das ist mir völlig Wurst.
Ja.
Ich mach's nicht geheim, ich hab's auch nicht geheim, ist mir auch nicht, also mir persönlich ist es nicht wichtig, es ist nicht so, dass ich mich für die Bücher schäme oder sonst irgendwas und dafür nicht einstehe, aber es hat einfach den ganz praktischen Hintergrund, wenn es in den englischsprachigen Raum geht, dann macht der Name viel mehr Sinn.
Ja. Na, ich habe mir so diese Erklärung zurechtgelegt, die J.K. Rowling hat ja auch diese, ich glaube auch Thriller-Reihe, die heißt ja Robert irgendwas, die hat das ja, glaube ich, gemacht, weil ihr Name ja in dem Genre schon bekannt war und das andere Genre halt gar nicht angekommen wäre, wenn sie ihren eigenen Namen verwendet hätte. Und das war jetzt meine Erklärung, aber deine fand ich jetzt auch nicht schlecht. Die war echt gut.
So, genau. Dann gehe ich mal etwas auf den Inhalt ein. Gibt es zu deiner Protagonistin Sarah andere Figuren als Vorbilder? Also du hast schon angetönt, du selbst bist sicher ein, zwei Facetten in diesem Buch. So, komm ich nochmal?
Genau. Die ist alles, was ich gerne wäre, sozusagen.
Ja, oder ein einzelne, eben, dass du dich mit ihr sehr auch,
identifizieren
Gott.
Ja. Wir haben auch immer diese netten Gespräche, wir beiden. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt. Samstags mache ich immer so ein Mini-Gespräch mit ihr. Das ist immer so ein zweiseitiger Post, also so zwei Posts, ne? Zwei Dings-Slide-Post, wo wir mal kurz ins Gespräch gehen, Sarah und ich. Und so zwischendurch, ist total lustig, habe ich so zwischendurch das Gefühl, ich denke, oh, jetzt kriege ich gleich einen in die Ohren. Ach nee, warte mal. Das ist eine fiktive Figur. Was rede ich denn hier? Das ist keine Freundin von mir.
Ja. Aber in dem Sinn hast du Leute kennengelernt, die das vielleicht auch noch ein bisschen mit inspiriert haben, oder war das jetzt wirklich mehr so die Frau, die du gern wärst und
ja? Nee, also das hat mit mir eigentlich relativ wenig zu tun. Wie gesagt, das ist so eine Mischung aus, es gibt diesen Charakter von Lee Child, den Jack Reacher, gibt's ja mittlerweile auch coole Filme zu. Ich finde jetzt in der Serie haben sie ihn auch vom Typ her besser getroffen. Dann gibt es von Mark Dawson, den John Milton. oder auch die Beatrice Rose, das sind ja so sehr, sehr coole Charaktere. Und diese Rächertypen, diese, ich nehme das dann mal in die Hand und kläre die Situation, wenn es nicht anders geklärt werden kann, die liegen mir halt sehr und die finde ich cool. Und ich wollte halt gerne, wie gesagt, ich wollte einen weiblichen Charakter schaffen, ich wollte eine Protagonistin für meine Reihe, deswegen habe ich mich halt für Sarah entschieden, aber das sind so Typen und Charakter und die haben so Charaktereigenschaften, die ich mir für Sarah halt auch gewünscht habe. Und es ist total witzig, weil auch da hat Sarah sich wieder als voll bockig erwiesen. Die Sache, dass sie schwanger wird und so, die war ursprünglich mal so gar nicht geplant.
Ja, ja.
Das macht sie nämlich auf eine Art weich, die ich eigentlich gar nicht wollte. Eigentlich wollte ich sie viel, viel härter noch.
Ja.
Dann hätte sie eine andere Klatsche haben müssen und ich wollte sie viel, viel härter. Und dann kommt sie mir einfach mit der Schwangerschaft um die Ecke, die Ziege. Ich habe also echt so, wir haben ein bisschen miteinander gerungen da im ersten Buch.
Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem, es ist ja auch so ein Start in den Buch, ne? Die Scharfschützin übers Gras und dann wird die gleich schwanger, so, moll.
Ja, übelst krass, genau.
Übelst krass.
Der erste Entwurf übrigens von dem Buch fängt an mit ihrer Szene, wo sie den Schwangerschaftstest macht.
Ach, sehr geil.
Hat dann mein Lektor gesagt, geht nicht, müssen wir anders. Ich sag's gut, aber...
Ja, das würde allen Männern sofort abstellen, ne? Also,
genau.
Klappe runter.
So direkt raus, kannst nicht machen. Ich
sag's, oh Gott, die ist schon schwanger, oh Gott. Ich glaube, ich habe das erste Buch verpasst.
Kann ich dir empfehlen, also selbst wenn man Thriller nicht so sehr mag oder noch nicht so richtig drin ist, das ist relativ soft und nicht so ein Hardcore-Psycho-Thriller, sondern das ist, glaube ich, ein ganz humaner Einstieg in die Reihe. Sie entwickelt sich jetzt besser von Band zu Band.
Ja, Ellie hat ja so das Talent, dass wenn ich mit ihr eine Podcast-Folge mache über ein Buch, das ich einfach zeitlich nicht geschafft habe zu lesen, dass ich danach motivierter bin denn je, das Buch zu lesen.
Ja.
Was schrecklich
ist. Solche Werbende braucht man.
Ja. Ja, ja, schon, aber sie liest 10-mal schneller als ich, deswegen, ich komme gar nicht hinterher bei all den Büchern, die sie parallel noch liest. Ich, ja. Anderes Thema.
Faszinierend.
Ich habe jetzt auch wirklich innerhalb von einer Woche, ich habe eine Fantasy-Reihe angefangen. Rosenholm-Trilogie. Und hab gedacht, ja, bist du bereit, innerhalb von einer Woche 3 Bücher.
Hm? Ich bin immer noch am gleichen Buch wie an der Buchmesse, gell?
Das habe ich nicht geschafft.
Also Lara, ich bin auch mehr bei dir.
Ja. Ja, aber du bist ja auch so ein Talent. Du schreibst ja Bücher in einer Geschwindigkeit. Und da komme ich ja auch nicht mit zum Lesen. Ich brauche 6 Monate für dein Buch.
Ja, also im Moment eier ich hier auch gerade eher so ein bisschen rum. Ich habe für Ende Juni soll mein Sommerroman rauskommen.
Ja.
Die Testlesen stehen alle schon brav in den Startlöchern und ich eier hier mich gerade so durch den Text. Ich weiß auch nicht. Also im Moment flocke ich gerade nicht so, aber ja, du hast recht. Letztes Jahr war ein ganz gutes Jahr da.
Ja.
Ist das besser gelaufen.
Da war der Flow da.
Ja, genau.
Das gibt es doch manchmal. Das ist wie beim Lesen oder manchmal, wenn das Buch nicht passt oder die Zeit einfach nicht passt, dass die Idee da ist. Dann kommt man meistens nicht weit.
Ja.
So, allgemein zum Thema Genre, was wir vorhin gesprochen haben. Gibt es auch noch andere Genre, die du mal ausprobieren möchtest? So Fantasy zum Beispiel oder so?
Nee. Also, nee. Ich habe mit Tini wieder mal ganz kurz so ein Wahnsinnsprojekt angestoßen gehabt. Also da hatte sie so eine Idee, dass wir ein Buch zusammenschreiben und dann mit dieser ganzen fantastischen Geschichte, wo ich immer denke, so, na, weiß nicht. Und ja, wir haben uns eine hübsche Geschichte ausgedacht, aber im Endeffekt muss ich doch gestehen, ich bin ein sehr realitätslastiger Mensch und ich mag Realität und ich mag es, wenn Dinge zumindest so passieren könnten. Das ist immer das, was ich meinen Befragten sozusagen und meinen Interviewpartnern mitgebe, dass ich immer sage, hey, ich will nichts Reales nacherzählen, ich brauche keine Autobiografien, ich möchte einfach nur realistisch etwas darstellen, wo sich die Lesenden hinterher schon denken, oh shoot, das könnte auch sein.
Ja.
Ja.
Und deshalb bleibe ich wahrscheinlich eher aus dem Fantasy raus. Horror kann ich gar nicht, da kriege ich Angst, da muss ich mal die Augen zumachen, das kann ich nicht schreiben. Kinderbücher finde ich extrem spannend. Allerdings bin ich gar nicht schnell genug im Schreiben, weil da wachsen meine regelmäßig aus dem Alter raus, wie dass ich mir das gerade ausdenke.
Okay, ja.
Also, da gibt's bestimmt noch ein paar Sachen, die ich noch mal ausprobieren könnte, aber so akut im Moment, muss ich sagen, bin ich mit meinen beiden Genres eigentlich ganz glücklich.
Ich glaube, du auch ausgelastet, denke ich mal, oder?
Wir haben dich ja an der Leipziger Buchmesse persönlich getroffen. Wie war für dich die Erfahrung, an einer Buchmesse deine Bücher verkaufen zu können?
Dazu muss ich sagen, Leipzig ist ja nicht meine erste Buchmesse gewesen. Mhm. Ich habe ja schon, die Buch Berlin habe ich ein paar Mal gemacht jetzt. Ich glaube, ich bin da das dritte Mal gewesen letztes Jahr. Ich werde dieses Jahr auch wieder da sein. Ich habe ein paar kleinere Buchmessen auch schon mitgemacht, so die Buch Passion in Köln und solche Sachen. Und bin auch letztes Jahr schon als Ausstellerin mit in Leipzig gewesen, allerdings als Teil von sechs Ladies. Da bin ich nämlich mit den Schicksalsweberinnen auf einem Stand gewesen in Halle 3, also sprich in der Fantasy-Halle. Mhm. Und hatte da, habe da die Erfahrung gemacht, dass das unglaublich cool ist und wirklich viel Spaß macht auf so einem Messestand, aber dass ich da halt völlig fehl am Platz war.
Ja.
Und ich habe da irgendwie in 4 Tagen 11 Bücher verkauft oder so, hatte auch nur 2 mit, ne? Da bin ich nur mit Mutausbruch und Herzenacryl gewesen. Aber das war halt so, dass ich dachte, oh, da geht noch viel, viel mehr. Mhm. Und total geflasht aus dieser Erfahrung, wo ja eigentlich noch gar nichts bei abgefallen war, aber habe ich halt dieses Jahr gesagt, okay, ich mache das mit meinem eigenen Stand. Und ihr wart da, ihr habt es gesehen, ich habe 7 Bücher mittlerweile, die ich da hinstellen kann und hatte glücklicherweise ja eine von meinen Bloggerinnen, die treue Nicole, die mit war und mich da super, super tatkräftig unterstützt hat. Also wer mal reinschauen möchte und die Bilder angucken möchte, ne, Nikis_Bücherwelt. Ein bisschen Werbung müssen wir machen.
Ja, auf keinen Fall.
Also eine unglaublich fantastische Frau, die mich schon vom ersten Buch an auch tatsächlich kennt und begleitet und deren Hund im zweiten Papa-Buch eine Rolle spielt. Und also auf jeden Fall eine lange Geschichte mit ihr. Viele Dinge würde es gar nicht ohne sie geben, zum Beispiel auch Herzenacryl, aber das ist eine andere Geschichte. Und die hatte von Anfang an gesagt, von wegen, wenn du in Leipzig einen Stand machst, komme ich mit. Und das war so ein Stück auch, dass ich wirklich gedacht habe, okay, dann kann ich es wuppen. Ganz alleine hätte ich es vielleicht auch ein bisschen waghalsig gefunden, aber dadurch, dass sie halt von Anfang an gesagt hat, von wegen, machen wir, ich komme mit, habe ich gedacht, okay, dann kriegst du es auch wirklich gebacken. So, dann kriegst du es hin. Und wir haben da wirklich eine... Also nicht nur, dass wir ständig das Feedback bekommen haben, wir wären der lustigste Stand auf der Messe, waren wir mit Sicherheit auch. Haben wir einfach auch so viel gequatscht, Leute reingequatscht auf den Stand, die mit Büchern vollgequatscht, dass wirklich nur, oh, kaufst du 2, kriegst du ein Lesezeichen, kaufst du 3, kriegst du einen Taschenbuchhalter dazu, und hier schon mal alles in die Tüte packen, kann ich noch signieren, auf welchen Namen hätten sie es gerne, tralala, blablabla, pop, pop, klatscher, und runter vom Stand, wollen sie nicht mal näher treten, sie haben jetzt schon 2-mal geguckt, kaufen sie mal ein Buch. So, also so ging das in einer Tour nonstop 4 Tage lang, und es war eine hammerkrasse Erfahrung, es war super anstrengend, und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, und ich bin total geflasht von der Erfahrung, weil für mich war das so, wir sprechen immer gerne über Erfolg und wie fühlt sich Erfolg an, wann ist man erfolgreich, bla bla bla. Mhm. Für mich war diese Messe wirklich so der Durchbruch, wo ich gedacht habe, ja. Und genau so muss es sein. Ich bin da auf 2 Gesprächsrunden eingeladen gewesen, zu 2 Interviews. Die haben super viel Spaß gemacht. Ich durfte 2-mal lesen, ich habe 2-mal mit 2 verschiedenen Büchern auf der Bühne gestanden. Das Feedback von den Leuten, die da durchgekommen sind, die Bücher mitgenommen haben, die jetzt im Nachhinein sich teilweise noch melden, weil sie irgendwie Bücher gelesen haben und jetzt das nächste kaufen oder was auch immer sie gerade machen. Unglaublich, einfach unglaublich. Und das war für mich wirklich so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Moment, der auch genau zum richtigen Zeitpunkt kam, nämlich zu einem, wo ich vorher wirklich hier nochmal mir die Zähne, ne, die Nägel bis aufs und so weiter runtergekaut hatte, weil ich einfach Schiss hatte, um es ganz deutlich zu sagen.
Ja.
Dass das in die Hose geht und dass das ein Rieseninvest wieder war für womöglich nichts oder so. Und im Endeffekt jetzt sagen zu können, wir hatten Freitagabend den Stand bezahlt, wir haben Sonntagabend inklusive kleinen Profit alles reingeholt, was wir rausgetan hatten. Mhm. Das ist einfach unglaublich gewesen. Also das war krass.
Na, wir sind ja auch an deinen Stand gekommen. Du warst, glaube ich, wir waren erstmal eine Stunde komplett geflasht von der Buchmesse, komplette Reizüberflutung. Wir sind so durch. Ja.
Wir sind gar nicht angekommen. Wir haben es in der Review, in der kurzen Podcast-Folge erzählt. Und als wir auf euch getroffen sind, da sind wir so richtig angekommen.
Ja, weil das aber auch so schön war. Also wir haben uns vorher noch bei einer anderen Autorin angestellt und diese ganze Buch-Community, die quatschen dich ja einfach voll. Und dann sind wir zu euch gekommen und deine Nicole hieß sie, ne? Hat uns ja auch schon voll gequatscht. Und das war so süß. Und da hast du gleich auch gedacht, Familie, machen wir noch einen Tanz oder sowas zusammen. Das war so süß. Dann kam sie ja noch. Ich war total abgelenkt, weil ich fand den Stand auch so übelst schön. Der war so schön aufgereiht und alles. Und dann kam ja die Nicole, hier hast du noch ein selbstgemachtes Lesezeichen. Ich so, was? Dann kam eben noch dieser Buchhalter, das habe ich gar nicht gecheckt, dass es ja auch noch dazu war. Dann kamst du noch mit deiner Überraschungstüte und ich so gedacht, nimmst du auch was ein, Melanie? Hast du sie noch mal ehrlich? Ich war komplett überfordert und dann hatte ich Lust zu lesen. Dann kam's. Ja.
War nicht so gut für unser Portemonnaie, ja, aber es war eine Erfahrung.
Also ich bin wirklich zu dir gekommen, 0 Bücher. Wir sind gegangen, 3 Bücher. Eine Stunde später 10.
Tut mir so leid.
Ich war einfach so glücklich, dass wir dich getroffen haben. Wir machen das jetzt. Und das war so schön. Das war
toll, ja.
Das war echt schön. Das war eins der Highlights. Auf jeden Fall.
Ja. Oh, ich danke euch. Ja. You made my day. Ich muss ehrlich sagen, was auch absolut phänomenal war. Und ich glaube, Juli wird mir verzeihen, wenn ich die Geschichte erzähle. Juli Ohm.
Ja.
Eigener Stand mit Kollegin und so weiter, ne? Wir morgens nochmal vorbeigeschneit durch Halle 5, allen Hallo gesagt, die wir so kennen und sehen, ne?
Ja.
Gehen an ihrem Stand vorbei, meine Niki natürlich schon wieder groß am Winken und Knuddeln und weiß ich nicht was, die kennt ja auch Gott und die Welt, ja. Kennt sie ja gar nicht alle. Juli dann so hinter dem Tresen hervor, oh, da... Starrt mich an, starrt auf mein T-Shirt, tritt wieder zurück, nee, doch nicht. Ich denke, okay, was war das jetzt Interessantes? Das ist mir so auch noch nicht passiert. Ich sag, kann ich helfen? Sagt sie, ja, nee, du, also entschuldige, ich hab dich, ne, beziehungsweise gar nicht Entschuldigung, ne? Ja. Ich hab dich verwechselt, da ist eine andere Autorin und da muss ich dann mal hin und ich will die ganze Trilogie kaufen und überhaupt mal hin, ne? Und ich denke, Trilogie, oh, warte mal ganz kurz. Ja. 3 Bände. Interessant. Ich sag, wen meinst du, Marley Alexis Owen? Ja, genau. Ich mich umgedreht, wo ja mein Logo drauf ist, Mauer. Und ich so,
geil.
Also. Wirklich Messe, unglaublich.
Na, alleine diese halbe Stunde, ja, übertrieben Viertelstunde, wo wir bei dir standen, da kamen ja auch so viele noch ran. Und die haben ja alle mit dir gequatscht. Und wir dann mit der Nicole. Dam, 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 dam. Ja,
es war ein Fest.
Es war richtig lustig. Ja.
So, du hast wieder mal geschafft und eigentlich alle Fragen, die wir aufgeschrieben haben, schon beantwortet.
Ich bin großartig, es tut mir leid.
Ja, also es ist fantastisch.
Nein,
also
ist gut, ich muss nur aufpassen, dass ich nicht die gleiche Frage wieder stelle. Also, so im Allgemeinen, du hast ja jetzt 3 Bücher von deiner Thriller-Reihe draußen. Du hast gesagt, es gibt ein Band 4. Wie viele Bücher sind geplant? Oder,
ja. Oder eben nicht geplant? Eins von beiden.
Ja, genau. Also, als ich den ersten fertig hatte, betrug die Tabelle, die ich angelegt hatte, und ich habe mir so eine Excel-Tabelle gemacht, wo immer Sarahs persönliche Entwicklung eine Linie hat und Sarahs Fälle eine Linie haben und dann welche Länder betroffen sind und wie sich so Dinge drumherum noch entwickeln. Das heißt, ich habe eine ganz saubere Tabelle und da kann ich immer eintragen, wenn mir dann gerade wieder so ein Fall vor die Füße fällt.
Ja.
Ja, das war eine ganz tolle Idee, weil ich hatte dann schon 8, als Buch 1 fertig war und ihr könnt euch vorstellen, es wird nicht besser. Mit anderen Worten, wie gesagt, im Moment habe ich gerade 4 geplottet und hier liegen 5 habe ich im Kopf, weil muss ich dann ja schnell hinterher. Und dann wollte ich sie eigentlich gerne nochmal nach Russland schicken. Aber ja, also ist es gut, da kommt noch ein bisschen was.
Das kommt noch ein bisschen. Wir sind gespannt, auf jeden Fall. Also. Wir kommen dann an der Buchmesse nur ein Koffer nur für dich, denke ich mal.
Finde ich total schön, dass ihr das so vorplant. Ich werde das wertschätzen. Ich werde mir was einfallen lassen für euch.
Ja, wir hoffen, dass wir dich auch nächstes Jahr wiedersehen. Wir haben gesagt, wir gehen nächstes Jahr wieder, weil war Hammer.
Cool. Überwältigend.
Ja.
Super gern.
Genau. Also, die letzte Frage ist eigentlich die gleiche wie letztes Mal. Willst du unseren Hörern noch irgendwas mit auf den Weg geben oder hast du ein persönliches Anliegen?
Lest Bücher, Leute. Lest mehr Bücher.
Lest mehr Bücher. Fantastisch. Damit hat sich's erledigt. Wir können gehen. Tschüss. Ja, ich glaube, war es letztes Mal Spendenaufruf von dir, Jana?
Genau. Und ich habe auch dieses Mal tatsächlich wieder ein Herzensprojekt mit eingearbeitet, ja, in diese Thematik der Taliban. Denn eine von den Menschen, die mit mir gesprochen hat und meinen Plot ganz, ganz maßgeblich beeinflusst hat, weil ich absolut überhaupt gar keinen Plan von Afghanistan hatte, muss ich gestehen, ist Aliya Horst gewesen. Mhm. Aliya Horst kennt man vielleicht aus den Medien mittlerweile, die hat letztes Jahr für ihre Arbeit nicht nur in Afghanistan, aber eben auch dort mit Frauen und Kindern das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen und hat einen eigenen Verein, die Aliya e.V. Aktuell ist sie gerade, glaube ich, tatsächlich wieder in der Ukraine unterwegs, eben auch immer im Auftrag von Frauen und Kindern und macht da wirklich eine ganz unglaubliche Arbeit mit so viel persönlichem Einsatz. Und was die aus ihrer Realität sozusagen erzählt hat und wie viel Zeit die sich damals für das Gespräch genommen hat, das ist phänomenal gewesen. Und ich habe mich entschieden, dass ich alleine schon von den Einnahmen, die ich habe von meinem E-Book von der Taliban, immer ein Viertel spenden werde. Mhm. Und ich würde mich natürlich unglaublich freuen, wenn unter euch vielleicht auch Menschen sind, die sagen, oh Gott, ja, das ist eine Tragödie, die da gerade stattfindet, was Frauen und Kinder anbelangt. Denn seien wir ehrlich, wir sprechen in Afghanistan nicht von Frauenrechten, wir sprechen da erstmal von grundlegenden Menschenrechten,
ja.
Die da mit Füßen getreten und nicht umgesetzt werden. Und von daher ist es eine ganz grausame Situation, die sich für die Schwächsten der Gesellschaft da darstellt. Und wenn wir das irgendwie unterstützen können und wollen, dann rate ich euch, beziehungsweise empfehle ich euch sehr gerne, schaut mal rein bei der Alea e.V. Mhm. Wir haben eine .org-Seite, ja. Daher, ich will gar nichts damit zu tun haben, aber bitte schaut euch da gerne mal um.
Vor allem auch so eine starke Frauenrolle eigentlich, ne? So ein bisschen dieses, dass du dich als Frau traust, so rum, Entschuldigung, dass du dich als Frau traust, in solche Länder zu gehen. Weil,
ja.
Alter Schwede,
na, ja.
Ich habe schon ab und absolut. Zu Angst, in eine große Stadt zu gehen, zum Beispiel Berlin, und dann geht die nach Afghanistan und Ukraine, das ist schon krass. Also ja. Ein schönes Schlusswort.
Wir danken dir vielmals für deine Zeit, das war wieder mal ein Fest.
Es wird auch irgendwann mal wieder ein neues Interview geben, denke ich mal, weil Herz und Acryl haben wir jetzt beide.
Ja, das wird ja auch noch kommen, ja.
Welch ein Zufall.
Ich weiß gar nicht mehr, warum wir das jetzt zusammen haben.
Wir haben das separat, also wir haben das gar nicht zusammen gekauft. Du warst ja da und ich war alleine irgendwo, weil es waren ja so viele Leute.
Stimmt.
Schlussendlich hatten wir es beide.
Ja, ich mit der Thriller-Reihe, die nächsten zwei Bände, geil. Und hab dann gedacht, oh, Herz in der Krühe hast du uns letztes Mal noch empfohlen. Und dann steht die Lara dort auch mit Herz in der Krühe. Ich so, oh.
Ja.
So. Ja, wir verabschieden uns jetzt von unseren Hörern. Ich denke mal, und wir hören hoffentlich die liebe Amelie bald wieder.
Danke
vielmals. Ich würde mich auf jeden Fall drauf freuen.
Ja.
Danke euch.
Tschüssi.